Ja, ich bin schon öfter beim Linux-Tag in Chemnitz gewesen und freue mich, dass ich heute mit diesem Vortrag angenommen wurde, weil viele kennen mich ja von Skole Linux. Ich mache für Skole Linux die Projektleitung in Deutschland. Skole Linux ist ja ein Schulserver und alles mit freier Software. Und ich denke, es kommen ganz neue Themen auf uns zu und eines davon ist eben das Klimathema. Und dann dachte ich, es ist ganz wichtig, mal ein paar Zusammenhänge vielleicht an ein Publikum zu vermitteln, die nicht so allgemein bekannt sind. Mein Hintergrund, ich bin im Dezember 25 Jahre Erwachsenenbildner einer Volkshochschule. Bin vor 25 Jahren eingestiegen als Spezialist in Umweltfragen. Bin inzwischen Linux-Guru da in der Ecke bei den Volkshochschulen und ja, ich habe auch noch andere, ich mache auch Eltern- und Familienbildung und Seniorenakademie und so, die schönen Sachen, die es an der Volkshochschule alles gibt. Ja, ich habe während meines Berufes als Erwachsenenbildner eine Ausbildung gemacht in Berlin an der TU zum Energie- und Umweltmanagement und habe ein paar Dinge damals in meiner Abschlussprüfung gerechnet, wo die Professoren mich ausgelacht haben und ich kann euch verraten, dass das heute Standard ist, was damals noch belächelt wurde. Und dazu werde ich ein bisschen was sagen. Meine Gliederung, ich mache mal hier das Licht aus, kann man es ein bisschen besser lesen, oder? Okay. Vier Teile, einfach ein paar Daten und Fakten. Ich denke, das ist ja, das Klimathema ist ja Mainstream. Man muss ja heute auch als Grüner die Forderungen der Angela Merkel unterstützen, um sie durchzusetzen. Ganz witzige Kombinationen, die es heute gibt. Dann würde ich ein bisschen auf Alternativen eingehen und ein paar praktische Tipps. Und ich würde mich freuen, wenn ich euch alle motivieren könnte, zum Klimaschutz euer Schärflein beizutragen. Und dazu braucht man ein paar Ideen, einen Austausch. Das heißt, ich würde versuchen, meinen Vortrag kurz zu halten, um möglichst für euch dann ins persönliche Gespräch zu kommen und Ideen auszutauschen, warum es wichtig ist, dass Leute, die mit freier Software arbeiten, sich endlich in der Umweltbewegung sehen lassen. Ja, eigentlich ist das ja nur ein Zeitproblem. Das, was wir an Kohle verfeuern an einem Tag, das hat halt sehr lange gebraucht, bis die Erde das zusammen hatte. Wenn wir genauso langsam das verbrauchen würden, hätten wir keines dieser Probleme. Wenn man die fossilen Energieträger aufteilt und dazu so eine Skala macht vom Jahre 0 bis zum Jahre 4000, dann gibt es so um 2000 gibt's so einen nadelförmigen Peak. Das war's dann. Das heißt, wir sind die Generation jetzt, die wenigen Generationen, die innerhalb von 200, 300 Jahren die Vorräte verbrauchen, die Jahrmillionen gebraucht haben, um in der Erde gefunden zu werden, als Sonnenenergie gespeichert zu werden. Viel dramatischer ist der nicht wieder gut zu machende Verlust an Arten, Pflanzen, Tiere. Ihr habt bestimmt schon gehört, wie bedroht der Eisbär jetzt auch ist, weil er sozusagen zu wenig Schollen mehr hat, auf denen er noch sich aufhalten kann. Ihr wisst, alles, das sind alles klassische Themen, Ausbreitung der Wüsten und die Stürme werden heftiger. Ich wusste noch nichts von Emma, deswegen habe ich vorhin die Türe aufgemacht, oder das Fenster aufgemacht, dass wir frische Luft haben und gleichzeitig Emma hatte sich ja mit meinem Vortrag verabredet hier. Also wenn man das ganz schnell zusammenfasst, der International Panel of Climate Change, wo man die ganzen wissenschaftlichen Ergebnisse sozusagen nachlesen kann, ist alles öffentlich. Da kommt man eben auf diese berühmte Skala Part per Million, CO2, und dann sieht man eben so um das Jahr 2000 herum ist irgendwas da abgedreht. Und wenn ihr jetzt alle Ratschläge befolgt, die wir heute diskutieren, wird das in den nächsten 50 Jahren nichts ändern. Denn in den nächsten 50 Jahren steht sogar schon ziemlich fest, was klimamäßig und was auf der Erde passiert. Es ist also für zukünftige Generationen, man braucht sozusagen ein Denken, wie das früher Förster hatten, dass sie nämlich Bäume gepflanzt haben, von denen sie selber nie einen Nutzen hatten. Und das in der schnelllebigen Zeit, in der konsumfreudigen Zeit heute zu vermitteln, das ist schon schwerste Aufgabe. Aber vielleicht gelingt mir ein bisschen euch anzustecken, dass es Sinn macht, das zu tun. Jetzt ein paar Fakten nochmal zum Energie. Was denn da so, also hier an dieser Folie ist mir ganz wichtig, dass ihr den überragenden Beitrag zur Weltenergieversorgung der Kernindustrie einfach mal richtig erkennt, wissenschaftlich. Wenn man überlegt, die Menge der Diskussionen um die Kernenergie, die vielen Diskussionen, die Schlachten in Wackersdorf, in Gorleben und so weiter, das ist einfach ein Wahnsinn für so ein bisschen Energie, da so viel Politik und so viel Demokratie aufs Spiel zu setzen. Das muss ich loswerden, weil ich bei vielen diesen Demonstrationen dabei war und auch darunter gelitten habe. Und es ist einfach eine Last, die man, ihr wisst, die Halbwertszeit von Plutonium, die man alle zukünftigen Generationen müssen für diesen Wahnsinn jetzt noch darauf aufpassen, dass ja niemand an den Müll drankommt. Bis heute ist die Entsorgung nicht geklärt. Es ist ungefähr so, wie wenn man hier das Wasserbecken unten abschraubt. Wir haben halt noch keine Entsorgung. Wir stellen immer einen Eimer drunter und warten einfach, bis immer der nächste Eimer, den schicken wir am besten dann irgendwie im LKW durch die Lande und irgendwann wird ja einer wissen, wo man hin soll damit. Das ist meine einzige schnelle Replik auf die Kernenergie. Viel wichtiger, wenn man das Ganze reduziert. Ich möchte nicht jammern und zurückschauen, sondern ich möchte euch für die Zukunft gewinnen und das sieht dann so aus. Wenn man die Komplexität dieser ganzen Energieträger reduziert, kann man einfach sagen, es gibt nur zwei Energiequellen, alles andere ist Quatsch und Schnee von gestern. Und diese Energiequellen sind regenerative Energien, das ist zum größten Teil Sonnenenergie und das sind gewaltige Potenziale, die wir zum Beispiel mit einer Energiesparbirne erobern können. Wir haben die Dienstleistung Licht und brauchen dafür noch viel weniger Strom. Und es gibt halt immer noch ganz große Interessengruppen, insbesondere die vier großen Energiekonzerne, die inzwischen hier monopolartig ganz Deutschland bewirtschaften, die einfach sagen, das geht alles nicht und so weiter. Und ich möchte gerne, dass ihr verbreitet, 100% Energieversorgung durch regenerative, durch Sonnenenergie ist möglich. Hier und in Deutschland und in kurzer Zeit. Das ist wissenschaftlich klar. Es ist einfach politisch noch nicht so weit durchsetzbar, weil zu wenig Leute sich noch engagieren. So, ein paar Erfolge. Grüne Kreuze, das war halt ein bisschen mit GIMP bearbeitet. Das sind die Kraftwerke, die wir schon verhindert haben. Das ist also, jedes ist ein großer Dienst an der Zukunft. Das Kraftwerk in Bremen und dann gibt es da Bielefeld, das ist der Ort, den es nicht gibt. Aber hier ist zumindest was eingetragen und in diesem Ort haben die wirklich gedacht, sie könnten nochmal ein Kraftwerk bauen, ein Kohlekraftwerk. Wo wir schon vor 25 Jahren ein Umweltzentrum gegründet haben, haben die wirklich gedacht, die könnten das da bauen. Und das war dann für mich so der Punkt, dass ich doch wieder in die Umweltbewegung zurückgegangen bin und viel meiner Freizeit da reingesteckt habe und natürlich mit dem Wissen von Linux und freier Software kam. Und das ist ein Abenteuer, was ich dann erlebt habe. Also die Umweltbewegung, mal böse gesagt, schreibt ihre Flugblätter noch auf Wachsmatrizen. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass ihr euch engagiert. Das Know-how über Mailinglisten, über Wiki, über Web 2.0, das habt ihr und bringt das bitte sofort ab heute in die Umweltbewegung rein. Mit ganz wenig Leuten, ich hatte nur ungefähr 200 Leute auf der Mailingliste, ich werde euch nachher sagen, wie das funktioniert hat, kann man wirklich in dieser Demokratie politisch sehr wirksam arbeiten. Okay, also das auch, man braucht auch ab und zu mal Erfolge und es kann auch ein verhindertes Kohlekraftwerk sein zu heutigen Zeiten. Im Moment sind immer noch 25 mindestens in der Planung und man sieht einfach, wo der Widerstand sich vor Ort entwickelt, da ist die Chance am geringsten, dass es wirklich gebaut wird. Also unterstütze Initiativen, wo immer ihr auch herkommt. Jetzt diese Folie möchte ich, dass ihr die jetzt lest und auswendig lernt. Denn ihr müsst das nachher alle beim Rausgehen aufsagen, sonst lasse ich euch nicht raus. Wenn ihr euch vorstellt, dass das nicht sein muss, sondern dass einfach eines der schlechtesten Energiesysteme der Welt hat die Bundesrepublik Deutschland. Wenn ich euch jetzt gefragt hätte, wo stehen die großen Kraftwerke? Naja, irgendwann hätte man bemerkt, die stehen an Flüssen. Die stehen an Flüssen zur Freude der Vögel und Fische, weil die es nämlich so kalt haben. Zwei Drittel der Kraftwerksenergie, die da reingeht als Input, geht über die Flüsse wieder raus. Kühltürme wurden nur gebaut, weil das Wasser im Fluss nicht mehr reicht zum Kühlen. Ja, wir haben an der Weser, für jeden Fluss in Deutschland gibt es einen sogenannten Wärmelastplan. Das ist eine Kurve, hier ist noch Platz, da bauen wir ein Kraftwerk hin, dann so und so viele Kilometer weiter hat der Fluss sich wieder ein bisschen abgekühlt. Die Kraftwerksindustrie wirbt damit, dass die Forellen so gerne oder die Fische so gerne im Auslauf sind, weil sie das künstlich mit Sauerstoff auffüllen. Das Wasser ist wirklich sauerstoffreicher als sonst, aber das gilt nur für 2-3 Kilometer, da ist der Sauerstoff draußen, weil es zu warm ist, das Wasser. Und das ist eine Sauerei und ich möchte gerne, dass ihr euch dafür einsetzt, dass überhaupt kein Kraftwerk mehr in Deutschland, kein Großkraftwerk mehr gebaut wird, weil wir das nicht brauchen. Aber bis das durchgesetzt ist, da sind eine Menge Banken beteiligt, da ist eine Menge Widerstand nötig. Der Hammer ist, dass es eigentlich anders ginge. Denn wir wenden dieselbe Menge, die man hier wegschmeißt, die wendet man nochmal extra auf, um sämtliche Gebäude zu beheizen. Und dafür gibt es eine Lösung. Die Lösung heißt Kraft-Wärme-Kopplung. Wer von euch weiß nicht, was das ist, traut euch, dann erkläre ich es ganz kurz. Okay, ich weiß nicht, wer sich noch outet, dass er mit dem Auto gekommen ist. Kann ich da auch nochmal Hand hoch haben? Okay, ich habe noch nicht so viel erzählt. Jetzt bekommt ihr das so. Stellt euch vor, ihr nehmt jetzt euer Auto, stellt das zu Hause in den Keller, baut die Reifen des Zeugs so ab, so der Motor ist da noch. Und das Auto hat ein großes Problem, ne? Das braucht nämlich einen Kühler. Und habt ihr schon mal mitgekriegt, wie schnell ein Auto kaputt geht, wenn es nicht gekühlt wird? Okay, dann wisst ihr, was das Problem der Atomkraftwerke ist. Es ist genau dasselbe. Es ist ein Kühlungsproblem. Okay, wie machen wir das jetzt? Wir stellen also das Auto in den Keller, schließen an die Heizung. Naja, da schließen wir den Kühler, da schließen wir an die Heizung. Was machen wir dann noch mit den Rädern, die sich drehen? Das ist ja Blödsinn, da hängt man einen Generator rein und speisen das ins Netz ein. Den Strom kann man ja überall. Das ist schlicht und einfach Kraft-Wärme-Kopplung. So, wenn man sich das jetzt vorstellt, man würde es dezentral machen. Nach heutigen Gebäudestandards könnte man mit einem PKW jede Menge Häuser versorgen. Also das ist alles überdimensioniert. Aber das ist wichtig, dass ihr wisst, sozusagen Kraft-Wärme-Kopplung ist die Lösung, wenn man denn überhaupt noch fossile Energieträger verbrennt. Weil eigentlich das Wertvolle an dem Energieträger ist die sogenannte Exergie. Ist da noch jemand dabei? Kommt ihr noch mit? Exergie schon mal gehört? Kommen ein paar Ingenieure sind auch hier, oder? Also Energie kann man einteilen in Exergie und Anergie. Exergie ist der Teil, den man in Kraft umwandeln kann. Das ist die Qualität. Und Anergie ist dann Wärme auf niedrigem Niveau, wo man nicht mehr viel machen kann mit. Und wenn man einen Energieträger verheizt, der die Möglichkeit hat, die Exergie zu nutzen, dann ist das Verschwendung, und zwar Qualitätsverschwendung. Wenn man mit Strom heizt, dann ist es ungefähr so, wie wenn man sein dreckiges Auto mit Sekt sauber macht. Ja? Also mit Strom heizen ist wirklich ziemlich daneben. Das hängt davon ab, wie der Strom erzeugt wurde, weil nämlich aus der Steckdose hier kommen nur noch 30% ungefähr an. Die anderen zwei Drittel, die sind beim Kraftwerk in der Regel verloren gegangen. Also deswegen Stromheizung, alles was mit Strom und Wärme zu tun hat, sehr genau hinschauen. Okay, ich hoffe, ihr habt den Satz inzwischen auswendig gelernt und verbreitet das überall. Sprecht eure Kommunalpolitiker, eure Landespolitiker an. Die haben großen Nachbildungsbedarf. Okay, grüner Strom. Wer ist derjenige, der mir eine Mail zu grünem Strom geschickt hat? Ist der hier? Sehr schön. Du darfst gleich mein Referat übernehmen. Nein, ich werde darauf nicht so intensiv eingehen, weil ich will den großen Bogen und dann mit euch diskutieren. Ich möchte aber gerne, dass du den Beitrag, den du mir netterweise per Mail geschickt hast, auch nochmal darstellst, wenn wir denn dazu zum Diskutieren kommen. Also grüner Strom wäre im ganz, ganz groben entweder Strom aus Kraft-Wärme-Kopplung, da habt ihr jetzt verstanden, wie das ist, aus regenerativen Quellen, Photovoltaik, Windenergie, immer lässt grüßen, oder eben insgesamt müssen wir so schnell wie möglich das solare Zeitalter einläuten, das heißt, wir müssen ab sofort umstellen auf regenerative Energiequellen an jeder Stelle, wo das irgendwie möglich ist. Ist das Flugblatt schon rumgegangen? Ich habe es dunkel gemacht, damit es nicht jeder lesen kann. Ihr solltet nach Hause gehen, eure Stromrechnung nehmen und den Stromanbieter wechseln. Das kann man lange diskutieren, was ist gut, was ist schlecht. Ich sage euch, nehmt den, die kommen aus dem Schwarzwald, ne? Elektrizitätswerke Schönau. Das sind ein paar Leute, die haben von Tschernobyl die Schnauze voll gehabt und haben festgestellt, sie können politisch nichts durchsetzen, wenn sie nicht den Stromnetze besitzen und haben angefangen, das eigene Stromnetz zu kaufen. Und das haben sie wirklich durchgesetzt. Das ging bis ganz viele Gerichte. Und nachdem sie das Netz hatten, haben sie die eigene Stromversorgung aufgebaut. Und inzwischen verbreiten die sich in der ganzen Bundesrepublik und die bauen eben Windanlagen, Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen und so weiter. Und von denen solltet ihr euren Strom beziehen. Man kann auch bei Greenpeace und so weiter, gibt es verschiedene andere. Ich komme aus Freiburg, alles Gute kommt aus dem Schwarzwald. Also nehmt einfach die, und ich habe denen auch gesagt, dass ich wieder für sie werbe und habe deshalb, vielleicht reichen die Flyer nicht, aber man kann es ja untereinander weitergeben. Also nehmt das bitte mit nach Hause und verbreitet das. Und wenn immer ihr Einfluss auf den Stromanbieter habt, dann wechselt den einfach. Nicht lange diskutieren, einfach machen. Man kann im Internet auch nachlesen, Atomausstieg selber machen und so weiter, gibt es eine ganze Webseite. Jetzt komme ich zum Thema, was eigentlich der Anlass war. Ich wollte euch, man kann Rechner ja einteilen in verschiedene Typen. 8760, weiß jemand, was das ist? Da ist, ha? Gut, guter Mann. Ein Jahr, das sind die Stunden im Jahr. Also wenn ihr jetzt einen Beitrag hört, hier CT hat schöne Artikel geschrieben, so und so viele Millionen Megawatt Strom. Und dann warte ich immer, wo ist die Zeitangabe? Ach, in einem Jahr. Jetzt hätte ich gerne gewusst, wie viele Kilowattstunden sind das? Stunden, hallo? Dann müsst ihr wissen, dass ihr das durch 8760 teilen müsst und dann wisst ihr, was das auf eurer Stromrechnung ausmachen würde. Okay, es gibt große Probleme mit den Internet-Service-Providern. In den USA gibt es da Probleme, dass die keine mehr neu aufbauen können, weil die Stromleitungen nicht reichen, weil die einfach enorme Mengen Strom durchziehen. Da gibt es inzwischen aber auch eine große Bewegung für Alternativen. Ich habe hier mal versucht, einfach verschiedene Rechner einzuteilen. Also ein Server ist halt ein Rechner, der die ganze Zeit durchläuft. Der hat dann auch einen großen Einfluss auf euren Strompreis oder auf eure Rechnung. Also ihr solltet wirklich überlegen, ob der durchlaufen muss. Und wenn einer durchlaufen muss, dann könnt ihr den vielleicht auch optimieren, indem ihr da mit Xen oder mit anderer Virtualisierungssoftware die anderen Server, die ihr auch gerne laufen habt, weil es so cool ist, mehrere Server laufen zu lassen, dass ihr die alle auf einer Kiste laufen lässt und sagt, der Kurt hat es gesagt, jetzt mache ich das auch. Dann gibt's natürlich so Kisten, Christian, wo bist du? Ja, genau, das sind so Kisten, die haben so dicke Stromanschlüsse. So Hochleistungsrechner, wo man irgendwie, Number Crunching heißt das, glaube ich, oder wo man kompiliert, rendert, Multimedia-Anwendungen rechnet oder sowas. Das sind wirklich Hochleistungsmaschinen und die Werbung, die schafft es ja immer hier, ich bin doch nicht blöd. Doch, du bist blöd, wenn du dir so eine Anlage kaufst, die du eigentlich ganz selten oder nie brauchst. Das heißt nämlich, du bekommst eine ordentliche Stromrechnung und fragst ordentlich mit, hallo Emma, schweig, ich bin dran. Okay, und dann gibt es natürlich das, was man täglich braucht. Man will eine E-Mail verschicken, surfen, schreiben oder sowas, ich jetzt mache, einfach präsentieren. Rechnerkonzepte, wenn man die nach Energiebedarf versucht, dann nochmal einzuteilen, da möchte ich gerne verschiedene vorstellen und netterweise sind ja verschiedene Leute hier und haben ihre Maschinen mitgebracht. Also einmal Augen zu, jetzt wird es ganz hell. Ah, hallo. So, ich würde als erstes den Alex bitten, seinen Teil hochzuhalten. Alex, wo bist du?
Meinst du mich?
Ja, Axel, Entschuldigung. Das ist das Alter, das musst du mir verzeihen. Hals hoch und sag drei Sätze dazu.
Ja, das hier ist ein Windline, der aber auch problemlos als normaler PC funktioniert. Hat alles, was ich PC braucht 15 Watt, kostet $99.
Dankeschön. Christoph, du bist dran. Halt hoch, das geile Teil.
Also, ein $100 Laptop kostet momentan ein bisschen mehr, aber als One Laptop für Child-Projekt bekannt und verbraucht momentan maximal ca. 8 Watt.
Dankeschön. Ralf? Ich weiß, dass du nicht damit rechnest, komm runter. Du musst das jetzt vorstellen. Okay, Ralf kommt aus einer Skole-Linux-Schule und da gibt's auch einen Werklehrer und die sind auch flexibel, dass sie auch Ideen von der Volkshochschule, die da arbeitet, annehmen. Und dann entstehen solche Sachen. Und sagst du mal bitte selber, was das ist?
Also das hier, was aussieht wie ja, Case Modding für Anfänger, nein, das ist etwas individueller. Das ist ein ehemaliger Celeron 400, Erstbeschaffung von 1999, wurde von einem Schülerprojekt, weiß nicht, professionelle Produktion, recycelt, entfernt, also alles, was irgendwie Kraft macht, kaputt gekracht, ausgebaut. Jetzt ist es ziemlich klein. sagen, die Energieersparnis liegt ungefähr bei 20-30 Watt gegenüber einem modernen PC, aber immer noch relativ viel. Ich glaube, das braucht so 35 Watt das Teil. Man hat aber auch eine Menge gespart bei der Entsorgung.
Gut, dann habe ich noch was hier in der Tasche drin. Wollte ich ja vorhin schon auspacken. Aus der gleichen Schule. Ein Reserverechner braucht 30 Watt mit LCD-Monitor. Ja, das ist ein ITX, Mini-ITX. Das ist sozusagen die neue Maschine, die in der Schule steht. Und weil das alles mit Skole Linux läuft, von dem Linux Terminal Server Projekt, das haben wir bei Skole Linux eingebaut, haben wir auch diese schöne Maschine hier mitgebracht. Das war das erste Anschauungsmodell, um einfach zu zeigen, da ist wirklich nichts mehr drin. Alles, was sich bewegt, bis auf den Lüfter, das wird ausgebaut, weil das alles nur Strom verbraucht. Und damit kann man wirklich mit alter Hardware, kann man mit neuester Software arbeiten, wenn man dieses Terminal-Server-Prinzip nutzt. Thin-Clients heißt das. Oder die Norweger sagen so schön, dünne Klienten. Ich denke da immer an den Arzt, aber okay, ist aber schön. Ja, dann haben wir die normale Desktop-Workstation. Ich heb die jetzt mal nicht hoch, die da unten steht, so eine Kiste. Da kann man eben sehr viel tun, wenn man darüber nachdenkt, dass man die energiesparend haben will. Freie Software heißt ja, dass man seine Ressourcen offenlegt. Oh ja, cool. Ich habe zwei Artikel, die habe ich auch nochmal. Also ich habe mit denen das nicht abgesprochen, dass ich den Vortrag hier halte. Ne? Nicht, dass ihr denkt, dass die CT schon auf mich hört. Sondern das sind zwei, Nummer 4 und Nummer 5, wo zu grünen Strom, zu Energiesparen von Rechner, Hardware-Tests, Details ohne Ende, die ich alle euch erspare, stiltechnisches Kram, aber eben auch die Probleme mit den Labels, die es gibt, Energiestar und so weiter, das steht hier schön drin. Die CT ist ja, wenn sie nicht wäre, müsste man sie erfinden. Okay, dann habe ich euch noch mitgebracht ein Buch, weil ich möchte nicht, dass ihr enttäuscht nach Hause geht, sondern vielleicht guckt ihr nachher einfach mal rein. Sonnige Aussichten, es ist wirklich möglich, wenn wir anpacken, das Problem dauerhaft und auch für die Zukunft zu lösen. Recycling ist ganz entscheidend. Was der Ralf nicht gesagt hat, ist nämlich, wie viel Energie, wie viel Strom, wie viel Materialien gebraucht werden, um Computer zu produzieren. Und da darfst du jetzt nochmal den OLPC hochhalten, weil meines Wissens ist das einer der wenigen, wenn nicht der einzigste Computer, der wirklich giftfrei erstellt wird. Also ohne Gifte. Alle anderen, die hier rumlaufen, alle Geräte, die ihr habt, enthalten Sondermüll, der wirklich sehr schwer zu entsorgen ist und der auch die zukünftigen Generationen belastet. Und jeder von den Computern, die ihr nutzt, ist auch mitverantwortlich für Bürgerkriege, zum Beispiel in Afrika, für den Kampf um die letzten Kupfervorräte, für die letzten Vorräte hier. Ralf, du hast ja einen Workshop dazu gemacht, zu Tantal, wo sozusagen die großen Konzerne die letzten Vorräte von seltenen Stoffen für Kondensatoren, die man in den Laptops braucht, sozusagen die Leute bestechen und aufeinander aufhetzen. Also das klebt immer so ein bisschen Blut, klebt an jedem Laptop auch mit dran. Deshalb, die entscheidende Botschaft daran ist jetzt nicht das schlechte Gewissen, sondern Recycling. Das heißt, nutzt die Kiste, die ihr habt, solange es irgendwie geht. Okay. Wenn man jetzt die Artikel auseinandernimmt, die hier in der CT drin steht, dann kann man jetzt sozusagen, könnte man eingehen. Eine der schönen Lösungen ist Xen. Wo ist der Xen-Buchschreiber? Steh auf. Henning, aufstehen. Also, wenn jemand ein gescheites Buch zu Xen lesen will, er hat es geschrieben. Es gibt es, glaube ich, sogar unten am Stand. Okay, das war jetzt die Werbeeinblendung. Und Virtualisierung ist eben die Lösung, wenn man wirklich Serverparks hat. Und es gibt sogar bei der CT Überlegungen, dass man versucht zu berechnen, lohnt es sich, meinen eigenen Rechner zu Hause oder soll ich das vielleicht einfach anmieten, weil die jetzt bei verschiedenen, ohne Namen zu nennen, eben ganz günstigen Webspace anbieten, der eigentlich ausreicht für das, was ich brauche. Den kann ich von überall erreichen. Kann man mit überlegen. Also Virtualisierung, Chemo, was es da alles gibt, das ist einfach sehr sinnvoll, wenn man Server administriert oder Server betreibt. Also lest das Buch durch, lernt das oder nimmt freie Software auf jeden Fall. Gut, sparsame Hardware, hier kann man jetzt eingehen, könnte man jeden Rechner zerlegen, die CPU sich anschauen und die Grafikkarten, das sind ja schon mal eigene Rechner und die sind ja auch so geräuscharm. Und die Festplatten, die drehen ja immer schneller durch. Ne? Also sozusagen, es kostet extra, wenn man eine Festplatte mit geringerer Drehzahl haben will, weil die schön leise ist, ist und so weiter und so weiter.
Das ist die Solid State, die deutlich weniger Strom verbraucht auf dem Vormarsch.
Genau. Also das spricht sie natürlich rum. Und auch ihr solltet darauf achten, weil ihr habt nämlich als Käufer oder als Nutzer dann auch einen Marktmacht. Mini-ETX hatte ich vorgestellt. Ein Notebook ist in der Regel erstmal besser als ein Desktop vom Energieverbrauch. Das muss man so sagen. Alles andere müsste man weiter diskutieren. Auf jeden Fall sind Notebook-Festplatten brauchen auch weniger Strom. Schön wäre es, einen Desktop zu haben, der sozusagen mit Notebook-Hardware läuft, dass man da auch noch ein bisschen was ausbauen kann und so weiter. Ja, ausschalten. Ich hatte früher bei politischen Vorträgen immer gesagt, Atomenergie ist ganz einfach. Ausschalten und entspannen. Ja? Jetzt muss ich das nochmal neu formulieren. Also, wenn ihr mal anfangt, also ich habe das einfach zu Hause gemacht und das hat mich verändert. Also ist einfach witzig, weil ich habe das nicht geglaubt. Ich habe also dieses Teil da aus dem Keller geholt, denn früher war ich ja schon mal als Wanderprediger in Energiesparvorträgen unterwegs. Und da steht auch noch drauf, Energie- und Umweltbüro Bielefeld, das gibt's ja nicht, ja. Und da steckt man einfach, das schließt man ans Netz, hier schließt man seinen Verbraucher an und dann habe ich gedacht, jetzt hast du schon eine schöne Maschine, jetzt schließt du die mal an. Und ihr glaubt nicht, was es bewirkt hat, die läuft kaum noch. Und ich kann euch auch sagen, warum. Das hat mit dem Carbon Footprint zu tun. Kennt ihr den Ausdruck? Ja? Das ist der CO2-Fußabdruck, den wir auf der Erde hinterlassen. Aber es kommt später. Okay, also ausschalten, das geht ja nicht, weil das Booten braucht so lange. Sagt meine Kollegin auch. Okay, es gäbe technische Lösungen. Ich erwarte von Linux, dass es in relativ kurzer Zeit, dann endlich Linus Torvalds hat ja da auch seinen Finger in die Wunde gelegt, dass Linux da noch lange nicht so weit ist, wie es sein könnte. Und die nächsten Kernel-Versionen haben ja auch schon Eigenschaften, die sozusagen die 10.000 Anfragen von irgendwelchen dummen Programmen, sie sollen jetzt sofort was tun, dass sie die gebündelt werden und dann sozusagen der Rechner zwischendurch schlafen geht und dadurch den Stromverbrauch reduziert. Also eine sehr intelligente Lösung, wie man das machen kann. Christoph, hebst du nochmal hoch? Ich mache jetzt ein bisschen Abendsport für dich. Genau, ja, das ist eine intelligente Lösung, wenn man nur noch ein Watt für so einen Rechner braucht. Wenn man zum Beispiel da ein PDF-Dokument anschaut, ja, dann wird das PDF-Dokument geladen, und dann läuft nur noch der Monitor. Der Rechner geht schlafen. Wenn man blättert, wacht er wieder auf, zeigt das nächste Bild und geht schon wieder pennen. So schnell kann man nicht lesen, dass man den ständig am Laufen hat. Das ist Intelligenz. Wenn man den zuklappt, geht das Netzwerk trotzdem noch. Warum? Es gibt einen kleinen Chip, der das Netzwerk aufrechterhält. Der braucht auch unter einem Watt. Das sind intelligente Lösungen. Also sowas stelle ich mir vor. Suspend-to-RAM, Suspend-to-Disk sollte eigentlich in Systemen drin sein, dass ich dann sage, die schlafen und die Kiste fährt runter und verbraucht nur noch ganz wenig Strom und wenn ich komme, Mausklick und dann ist die Kiste wieder da und ich kann weiterarbeiten, wo ich gerade war. Das wäre ein technischer Fortschritt, der realisiert werden sollte. Ja, jetzt kommen wir zu den Umgangsformen. Als Oberlehrer und Wanderprediger kann ich mir natürlich erlauben, solche Sachen an die Tafel zu schreiben. Das klingt ja ziemlich autoritär, wenn man sagt, du sollst erst denken. Ich verrate euch aber, dass das sehr wirksam ist. Wenn ihr wirklich effektiv arbeiten wollt, dann nehmt euch die Zeit, lauft ein bisschen im Raum hin und her, denkt nach, nehmt eine Flipchart oder eine Tafel, schreibt die Idee auf und ihr werdet sehen, eure Kreativität nimmt zu und zwar um mindestens 100%. Und wenn ihr das dann aufgeschrieben habt, dann denkt dann nochmal drüber nach, wie ihr das umsetzt. Die mal jetzt bei mir zu Hause vorbeigekommen sind, die wissen, wie es da aussieht mit diesen Flipcharts. Wenn man das dann umsetzt, dann kann man da auch so dran schreiben, erledigt. Wow, das tut gut. Und dann kann man natürlich irgendwann den Rechner einschalten und wirklich die entscheidenden 5 Mails losschicken, die dann wieder 200 oder 20 irgendwas zur Folge haben. Oder die eine Bewegung zur Folge haben. Das ist gut. Aber nicht einschalten, dann anfangen nachzudenken und dann nochmal, oh ja, und dann erstmal einen Kaffee trinken gehen und so weiter. Nee. Also, ich empfehle euch meinen persönlichen Laptop-Typ. Ah, das steht drauf, kurz Laptop 2008. Und wenn ihr wissen wollt, wie kreativ ich bin, das ist jetzt nicht für euch gemacht oder so gefaked. Ich zeige euch an diesem Büchlein, Das hat am Januar gestartet. Diese Seiten hier, die sind noch frei. Der Rest ist voll. Und ja, genau. Ja, das wäre eine gute Idee gewesen. War eine gute Idee. Also marketingmäßig war das geil. Wenn man sieht, was die Drucker dabei zur Folge haben, wie oft das Blatt gedruckt wird, wo man früher, wenn man es schreiben musste, und man muss es nochmal tippen. Da haben meine Kollegen, die haben so toll geschrieben, ja. Heute kriege ich einen Entwurf für einen Brief, der geht in der Regel nochmal zurück oder zweimal zurück, bis er rausgeschickt wird. Also sozusagen erst denken, dann schreiben. Es gilt auch bei Papier. Okay, konzentriert abarbeiten und ausschalten und entspannen. Ja, macht noch was anderes außer Linux. Ein bisschen Werbung muss sein. Das ist die Titelseite von einem Klimabündnis in Bielefeld. Also irgendwo in Ostwestfalen, sage ich mal, weil. Ja, jetzt macht deine Kamera, du weißt genau, wer das ist. Das ist Luisa, ist eine von meinen Töchtern. Ich habe drei Töchter, die drei schönsten Mädchen von Ostwestfalen sind meine. Und das ist Luisa und Luisa meinte, ja, sie kann ja leider nicht kommen. Ich soll den also mitbringen, den Maulwurf. Und hey, cool. Ja, ich soll euch also recht herzlich grüßen und ihr sollt diese Gedanken mitnehmen, weil also Energiesparen mit der Sparbirne ist einfach cool. Ja, okay? Das ist einfach cool. Ja. Okay, kommen wir zum Carbon Footprint. Carbon Footprint ist eine Sache, die ist schon 1970. Es gab ein paar. Bitte? Oh ja, danke. Achtung, es wird dunkel. Wow. Wer hier schnarcht, ne, der muss eine extra Runde austun. Schon vor 20 Jahren ungefähr haben die Holländer mal ausgerechnet, wir nehmen mal an, alle Menschen dieser Erde hätten das gleiche Recht auf Energie. Ich sage es nochmal, ganz vorsichtig, weil man kann das gar nicht glauben. Also nehmen wir mal an, jeder Mensch auf dieser Welt hatte das Recht auf die gleiche Menge Energie. Okay? Wie viel Mal dürfte jeder Mensch nach USA fliegen? In welcher Zeit? Okay, ihr könnt die Studie finden, im Internet weiß ich gar nicht, das war noch auf Papierzeiten. Einmal in 25 Jahren. Okay, mehr sage ich dazu nicht, ich erzähle nur von mir persönlich, meinem persönlichen Fußabdruck. Ich wollte schon immer diese geilen Temperatursensoren zum Laufen kriegen. Ich habe eine kleine Kiste, die zu Hause durchläuft, da war ein Loch in der Wand, da habe ich den Temperatursensor angeschlossen und dann fiel ich vom Glauben ab, als ich das gesehen habe. Könnt ihr erkennen, was da passiert ist? Das ist 5 Minuten genau. Das sind die Temperaturwerte in Celsius in meinem Arbeitszimmer. Und hier habe ich die große Maschine eingeschaltet. Und ich habe eine CD gebrannt. Dann habe ich sie schnell wieder ausgemacht. Also, ich wollte nur sagen, ihr glaubt gar nicht, wie viel ihr zur Hausheizung beitragt mit euren Maschinen. Ne? Das kann man wirklich messen und es ist einfach. Ja. Das spart ihr nicht woanders weg, weil normalerweise bei der Hausheizung verwendet ihr Primärenergie und nicht so eine Edelenergie wie Strom. Ihr könnt natürlich auch Sekt zu Hause das Auto waschen, oder das hatten wir aber schon. Also nein, einfach Carbon Footprint ist sozusagen, was verbrauche ich selber. Es gibt schöne Seiten vom Umweltamt, wenn ihr mal ins Internet geht und beim Umweltamt, zum Beispiel die Bayern haben ein schönes, mein persönlicher CO2-Verbrauch. Wenn das jemand interessiert, guckt da rein. Ein bisschen bewusster damit umzugehen ist schön. Viel wichtiger ist auch die Perspektive Sonnenenergie. Okay, später. Das sind eigentlich die wichtigsten politischen Forderungen. Die würde ich euch gerne mitgeben. Also besonders Braunkohle ist einfach der Wahnsinn. Da ist der CO2-Anteil der Kohle halt am höchsten. Und ein Braunkohlekraftwerk, das ist wirklich sowas von gestern, dass man das wirklich heute nicht mehr bauen darf. Kraftwerke nur noch in Kraft-Wärme-Kopplungstechnik, das hatte ich erklärt. Passivhaus. Passivhaus ist das, was ich damals gerechnet habe, als ich in Berlin studiert habe. Und ein Passivhaus braucht 15 Kilowattstunden pro Quadratmeter pro Jahr. vielleicht müsst ihr euch das aufschreiben oder nochmal merken, 15 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr. Also 15 Kilowattstunden pro Quadratmeter. Jetzt nehmen wir mal an, wir haben da ein 100 Quadratmeter großes Zimmer. Dann wären das 15 mal 100, 1500 Kilowattstunden pro Quadratmeter. Wenn ihr das ausrechnet, jetzt müsst ihr das durch die Stunden und so weiter teilen wieder, dann befindet ihr raus, dass dieses Zimmer ganz locker mit einer halben Glühbirne beheizt wird. Also, was ist ein Passivhaus? Ein Passivhaus ist ein Haus, was so gut wärmegedämmt ist, dass durch keine Diffusion mehr, also das Mauerwerk oder so, geht nichts mehr durch. Es ist so gut gedämmt, dass keine Wärme mehr nach draußen geht. Es hat super Fenster. Die Fenster, die gab es vor, die ersten Fenster in der Richtung, die gab es seit 1990. Das erste Passivhaus in Deutschland, wer kommt aus Darmstadt von euch? Ich glaube, da war irgendjemand aus Darmstadt. Genau. Also das erste Passivhaus in Deutschland ist 1991 in Darmstadt gebaut worden. Das kann man auch immer noch besichtigen. Inzwischen gibt es tausende davon. Ein Passivhaus hat solche Fenster, die mehr Energie reinlassen, als durch die Fenster verloren geht über das Jahr. So, und dann, wenn man das alles dämmt, dann muss es winddicht sein, also nicht so wie diese Hütte hier, sondern so auch, dass Emma keine Chance hat. Er muss also mit einem sogenannten Blower-Door-Test das Haus wirklich dicht kriegen. Dann bleibt nur noch die Menge, die man eigentlich atmen muss. Damit man nicht erstickt, muss man also auch atmen und dazu braucht man Luft. Nun, ich kann euch sagen, die durchschnittliche Luft im deutschen Schlafzimmer ist so schlecht, dass ihr da keine Nacht bleiben solltet. Also jetzt statistisch nur. Ne? In einem Passivhaus ist es so, dass die Luft so gut ist, weil ständig frische Luft zugeführt wird. Und diese frische Luft, die zugeführt wird, die wird vorher intelligenterweise mit der Abluft so gekreuzt, dass die Abluft ihre Wärme abgibt. Nicht den Dreck, sondern die Wärme. Und die frische Luft mit einem Erdwärmetauscher noch vorgewärmt, kommt dann als warme Luft in den Raum, nicht als heiße Luft, das man spüren kann, sondern als warme Luft und die wird genau dahin gebracht, wo sie gebraucht wird und wird an den Stellen, wo sozusagen Klo, Küche und so weiter, da wird abgesaugt. Und das führt dazu, dass man solche traumhaften Energiewerte erreicht. So, und dieses Passivhaus ist bei der Klimahauptstadt in Deutschland, welche ist das? Wer weiß das? Nein, leider nicht. Münster. Geht mal auf Münster, die werben und die haben also jede Menge Wirtschaftsförderung, weil das ist einfach super, was da läuft. Die haben jetzt vorgeschrieben, dass Neubaugebiete in Passivhausstandards stattfinden müssen. Aber das nur mal so, es tut sich in ganz vielen Gemeinden etwas. Das Einzige, was die noch brauchen, ist noch ein bisschen freie Software dazu. Dazu seid ihr da. Okay, Klimakonzept in jeder Gemeinde komplett auf Sonne umstellen. Ich will da jetzt nicht tiefer eingehen, weil das wäre jetzt zu sehr ein klimapolitischer Vortrag. Aber ich will schon sagen, kann man sich nicht vorstellen, dass wir eine Flatrate für eine Fahrkarte kriegen? Ist das so schwer? Also ich würde 250 Euro im Jahr oder was würde ich bezahlen, wenn ich damit überall fahren kann? Dann würde ich auch mein Auto stehen lassen. Also das mache ich sowieso. Ich habe ein ganz tolles Bewusstsein. Wenn ich mit dem Bus zur Arbeit fahre, das ist so schön, weil ich habe meinen Laptop immer dabei. Ja. Und das ist sehr kreativ. Wenn man mit diesem Bewusstsein Bus fährt, man fällt einem so tolle Sachen ein, es macht wirklich Spaß, Energie zu sparen. Okay, aber das nur mal ein paar Ideen, weil es gibt ganz tolle Leute, die da noch viel bessere Ideen auch zusammengestellt haben. Aber ich kann euch warnen, das Verkehrssystem und Klima ist eines der kompliziertesten. Und wo in Deutschland also die Autos noch immer so viel Status, und wenn ich jetzt gucke hier, 80%, 90% Männer, also hier Leute, packt euch am Hintern, ja, ihr müsst da wirklich umdenken, das ist kein Ding. Also je kleiner, desto schöner, ne? Aber nicht solche Schlitten fahren, wo man denkt, dass die sexuelle Attraktivität hängt von der Größe des Autos ab oder sowas, das sollten wir umdenken. Okay, wir gehen wieder zurück, ganz konkrete Sachen, die man machen kann. Ich habe das vorhin hochgehoben, eine Schaltsteckdose. Es gibt verschiedene Typen, kann man auch in der CT nochmal nachlesen, aber nehmt einfach eine und fangt damit an, weil es ist wirklich enorm. Wenn man guckt im Haus, wie viele Kleinverbraucher da ständig durchlaufen, na, denkt man mal an den Drucker oder sowas. Der wird halt eingeschaltet und läuft durch. Oder irgendwelche Router und so weiter. Ich habe schon immer, damals als ich die Schule mit betreut habe, habe ich immer gesagt, hundertprozentige Sicherheit gibt es. Natürlich gibt es das. Warum soll ich nicht über eine Zeitschaltuhr abends um 8 oder wenn die Volkshochschulkurse zu Ende sind um 10 einfach den Router abklemmen, einfach einen Switch dazwischen, dem nehmen wir den Strom weg und morgens um 6, ich weiß noch von Lehrern, die um 7 kommen, aber ja, also meinetwegen auch um 6 den wieder einschalten, da ist einfach kein Angriff über Nacht möglich. Natürlich nicht, wenn der Ralf seinen Vortrag im Chemnitzer Linux-Tag hält und sich dann einwählt und dann die lustigen Sachen zeigt, die man mit freier Software mit Skole Linux macht, dann natürlich nicht, müsste man es anlassen, aber das war ja letztes Mal. Okay, die Energieversorgung, der Stromanbieter wechseln, das Flugblatt geht rum. Computer Recycling hatte ich gesagt. Computer zweckgerichtet einsetzen, also erst denken und dann überlegen und dann kaufen, vielleicht wenn denn kaufen. Ja, und da unten steht noch ein Satz, den fand ich ganz lustig, weil die Grünen von England haben einen Antrag gestellt, dass Vista in der öffentlichen Verwaltung verboten wird. Und dann habe ich gedacht, hallo? Was haben die Grünen plötzlich mit Vista zu tun? Ja, die Begründung, Vista braucht neue Hardware. Auf 60% der Rechner der USA, sagt eine Studie, läuft Vista nicht. Es gibt zwei Lösungen. Sie steigen um auf freie Software, dafür sind sie noch zu behindert. Ja? Also ich war im Oktober in den USA eingeladen und ich habe 80% meiner Vorurteile den Amis gegenüber bestätigt gefunden. Ja? Ich sage das nicht böse, weil da gibt es wirklich top, super, immer sei ruhig. Da gibt es top, super Leute, aber die Amerikaner leben im Auto. Ja? Die leben im Auto, haben ihre Surround-Anlage im Auto, die steigen in der Klimaanlage im Auto, man muss sich das ausrechnen, was das ist. Die steigen da aus, gehen ins Hotel in die Klimaanlage, dann gehen sie einkaufen in der Klimaanlage und so weiter. Die wissen überhaupt nicht mehr, wie das Wetter draußen ist. Das war schon für mich sehr beeindruckend. Also, die haben eine Perspektive, die ist wirklich klasse. Wenn man da sieht, mit wie wenig Geld man da Energiesparpotenziale locker machen kann, das ist so geil, da sollte man nach USA ziehen, denn da ist man noch schneller erfolgreich als hier. Okay, also warum man Vista nicht einsetzen soll? Okay, noch eine Geschichte zu einer Kampagne, die ich mit angestoßen habe. Die Kampagne heißt, 10 hoch 7 ist eine Kampagne wert. Ralf war das, glaube ich, ne? Wir hatten erst 10 hoch 6, das war sowas von peinlich. Es geht nämlich um 10 Millionen. Nicht Kilowatt oder so, sondern Euros. Und unsere Landesregierung, Nordrhein-Westfalen, ja, die will im Rahmen eines Rahmenvertrages bis zum 10. März, hat sie eine Ausschreibung laufen, über 10 Millionen Euro für Microsoft-Lizenzen. Okay. Wir haben ja auch so viel Geld, was wir über den Teich rüberbaggern müssen. Ne? Also 10 Millionen sind eine Kampagne wert, fand ich. Und dann hat halt jeder Landtagsabgeordnete einen Brief bekommen und wer von euch sich daran beteiligen will, ist herzlich eingeladen. Es gibt eine Mailingliste, die heißt 10hoch7@skolelinux.de. Ne? Wer keiner kommt da drauf, aber es muss da halt schnell gehen. Also haben wir diese Mailingliste und ich würde mich freuen, wenn ihr vielleicht mitmacht, weil wir wollen den Politikern möglichst lange da einheizen. Und die Forderung ist, dass sie diese Ausschreibung zurücknehmen. Weil wir haben angenommen, dass die Rechner in Nordrhein-Westfalen genauso gut und schlecht sind wie die der USA. Das heißt, 60% läuft nicht mit Vista. Und wenn man 60% der Rechner nicht mit Vista laufen lassen kann, gibt es zwei Möglichkeiten. Neue Hardware kaufen, das Klima freut sich. Oder downgraden. Auf XP zurück. Wunderbar. Kostet extra. Man stelle sich vor, ich möchte von Edge nach Dutch zurück und muss extra bezahlen. Also da muss man schon irgendwie einen Lattenschuss haben, oder? Aber das ist so. Es ist so, man muss extra bezahlen, damit man downgraden darf und kriegt dann die Warnung, ja mit den Treibern, ihr weiß auch nicht, wie lange noch XP mit Treibern und so weiter. Treibt sie vor euch her. Ja, also treibt sie vor euch her, die Politiker sind da ganz extrem aufklärungsbedürftig. Und gibt es zufällig jemand, der sich outet und Mitglied bei den Grünen ist? Okay, heimlich, ein, zwei, ja wunderbar. Es gibt eine Initiative, noch so eine Mailingliste, die heißt Green Tux. Den Tux, den kennt ihr ja jetzt, ne? Und Green, ja gut, ist auch naheliegend. Diese Initiative versucht wahrzumachen, was in europaweit, bundesweit, landesweit alle grünen Gremien beschlossen haben, nämlich freie Software zu benutzen. Die geht also jetzt in die Ortsverbände, hält da kleine Vorträge, nimmt sich den Rechner vor und installiert da Linux drauf, damit das aufhört. Ja? Mit schöner Geduld zu erklären, dass OpenOffice nicht schlechter ist, dass und so weiter und so weiter. Also wer da sozusagen was machen will, da ist auch noch jede Menge Aufklärungsbedarf, aber da will ich jetzt nicht weiter eingehen, weil das führt mich zu weit weg. Wichtig ist, Nichtregierungsorganisationen, NGOs, brauchen eure Hilfe. Das ist jetzt meine Erfahrung aus dem letzten halben Jahr. Ich will kurz schildern, was ich gemacht habe und warum ich meine, dass ihr das machen solltet. Ich nenne jetzt mal ein paar: ATTAC, Bund, Greenpeace, lokale Klimabündnisse, wie zum Beispiel dieses Forum Erneuerbare Energien in Ostwestfalen-Lippe. Das geht einmal so richtig runter. Ostwestfalen-Lippe, da fängt man an, wo ist Osten und Westen und wo ist dann die Lippe? Also da ist jedenfalls Bielefeld. Und da wisst ihr, warum das so schwer ist, das zu finden. Gut, da ist die Wiki-Seite. Ah, es wird doch nicht ganz so dargestellt, wie ich sie wollte. Ihr seht hier ein ganz normales Moin Moin Wiki mit ein bisschen Bildern und ein bisschen Berichterstattung. Und hier rechts auf jeden Fall ist es interessant, dass da möglichst viele Termine stehen, wo was passiert. Wenn man dann gleichzeitig noch eine Mailingliste pflegt, auf der man auf all diese Termine hinweist, aber nicht so, dass es wie Spam aussieht, sondern ein kurzer Hinweis mit einem Link ins Wiki, dann führt das dazu, dass ein Politiker, wo man dafür sorgt, dass man den auch auf der Mailingliste hat, dass ein Politiker lauter rote Punkte sieht. Und dann fangen die an, rot zu sehen. Und dann, so ist es möglich gewesen, mit relativ wenigen Leuten dafür zu sorgen. Ich würde mal sagen, dieser Community, die sich dahinter versteckt, das sind ungefähr 10 aktive Leute. Und denen würde ich sagen, die sind 10% dafür verantwortlich, dass das Kohlekraftwerk in Bielefeld nicht gebaut wurde. Durch eine wirklich effektive, konzentrierte politische Arbeit, indem man mit einem Wiki das darstellt, in Termine pflegt, Mailinglisten pflegt und das wirklich so macht, dass die Politiker denken, wenn wir jetzt nicht reagieren, dann wird's aber, ne, dann wird's schlimm. Also, guckt euch das ab. Das ist ein schönes Beispiel, wie man politisch effektiv arbeiten kann. Mit freier Software. Ja, ich komme langsam zum Ende. Bin in der Zeit, glaube ich, oder? Jo, super. Hier sind noch ein paar Webadressen. Ich werde den Vortrag auch hochladen hier auf Chemnitz. Auf dem Server findet ihr den auch und bei Skol Linux bei meinen Vorträgen auch. Ich will ein bisschen noch was dazu sagen. Das Wiki ist gerade, was ich euch gezeigt habe. Die Klimaallianz.de ist ein Zusammenschluss bundesweit. Und da gibt es auch Allianzen von Kommunen, die mitmachen, die sich wechselseitig austauschen über Best Practices im Klimaschutz. Es gibt für den Linux-Kernel, Intel sieht seine Fälle davon schwimmen, eine neue Seite, die heißt lesswatts.org, lauter Tipps, wie man den Kernel von Linux stromsparend konfigurieren kann. Es gibt die beiden Zeitschriften von CT 4 und Nummer 5 2008, wo ein bisschen mehr noch drin steht. Ich habe euch das Buch vorgestellt, Sonnige Aussichten von Franz Alt. Wenn ihr dann umsteigen wollt, hier Atomausstieg selber machen, heißt die Webseite, wo verschiedene Anbieter für grünen Strom, die zertifiziert sind, vorgestellt werden. Dann die Schwarzwälder natürlich. Und nicht zum Schluss möchte ich noch ein bisschen Eigenwerbung machen. Wir haben eine Live-Backup-CD erstellt mit dem One Laptop per Child da drauf. Und Christian hat bei seinem Vortrag nochmal darauf hingewiesen, dass es damit eben möglich ist, einen normalen Intel-Rechner mit etwas mehr als normal RAM, die zum Laufen zu bringen, und dann hat man die Software von One Laptop per Child zum Laufen. Damit komme ich zum Schluss. Ich danke euch fürs Zuhören und hoffe, dass ihr noch ein bisschen Fragen habt, und es kommt ja nach mir jetzt keiner mehr, deswegen können wir auch noch ein bisschen zusammen sprechen. Macht die Augen zu, ich mache das Licht wieder an, damit ich euch sehen kann.